allen miteinander. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich freue mich, bekannte Gesichter zu sehen. Und es ist mir ein Herzensanliegen, auch immer wieder für diese Gemeinde hier zu beten, dass Gott hier wirken darf. Wir sind vorher hier reingelaufen und da habe ich euer Motto gelesen. Gott lieben, Jesus folgen, Menschen dienen. Im Prinzip ist das die Zusammenfassung meiner Predigt heute. Ich bin hin und weg, dass das so zusammenpasst. Und als dieses Motto wahrscheinlich vor vielen Jahren gemacht wurde, hatte das ja Beweggründe, das so komprimiert festzulegen. Und dazu möchte ich heute predigen. Ich lese aus Markus 12, 28 bis 32. Da wird Jesus von einem Schriftgelehrten gefragt. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Ich lese nochmal. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses ist kein anderes Gebot. Diese Verse sind die Beziehungsgrundlage für uns Christen. Sie klingen wunderbar, doch es kann auch ganz schön Druck ausüben. Gott von ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand und aus ganzer Kraft zu lieben. Puh, mag da mancher denken, wie soll ich das denn schaffen? Und dann auch noch meinen Nächsten wie mich selbst. Den Nachbarn, der nervt. Die Kinder, die stressen. Die Politiker, die mich aufregen. Wer ist mein Nächster? Und das noch aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus ganzem Verstand und aus ganzer Kraft. Nochmal puh. Ich glaube, wenn wir dieses Lieben wollen, von der falschen Seite angehen, aus der falschen Motivation heraus versuchen und dann noch mit unserem Können agieren, werden wir scheitern. Wir werden entweder gesetzlich versuchen, alles zu tun, um halt irgendwie zu lieben, oder resigniert aufgeben, weil wir merken, aus eigener Anstrengung schaffen wir das nicht. Oder wir setzen eine fromme Halleluja, ich habe alle Liebmaske auf und tun so, als würden wir Gott, den Nächsten und uns lieben, merken aber hinter der Maske unsere anstrengende Unzulänglichkeit. Doch es steht nun mal in der Bibel, als erstes Gebot, von Jesus sogar als Doppelgebot. Also scheint es Gottes Herzenswunsch zu sein, dass wir so lieben und leben. Wie also ist dies möglich? Es gelingt nur, wenn wir den, der die Liebe in Person ist, Jesus Christus, in das Zentrum stellen. Jesus ist die Liebe selbst. Er ist durch und durch mit seinem ganzen Herzen, mit seiner Seele, mit seinem Verstand und mit seiner Kraft Liebe. Er allein ist so von der Liebe des Vaters durchdrungen, dass er weiß, wer seine Nächsten sind für ihn. Er kann ganzheitlich lieben und nur von ihm können wir dies lernen. Er sagt in einer anderen Stelle, die Männer sollen ihre Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Also Liebe über allen Schmerz und Tod hinaus. Menschlich schier unmöglich. Ja, aber wenn Jesus das so vorgelebt hat und er durch seinen Geist in uns wohnt, dürfen wir zumindest danach streben, so unsere Ehen und unsere Beziehungen zu leben. Und ich denke, in dieser Herzenshaltung würde es auch uns Frauen leichter fallen, dass wir uns unseren eigenen Männern vertrauensvoll unterordnen, aus Liebe heraus. Theoretisch gepredigt ist das immer schwierig, sich in solche Gedanken hineinzusetzen. Und so mag ich es persönlich, Personen aus der Bibel zu betrachten, die in ihrem Umfeld, in ihren Umständen ihren Fokus eben auf Gott ausgerichtet haben. Und es gibt eine Person in der Bibel, die als Vielgeliebter von Gott angesprochen wurde. Weiß zufällig jemand, wer das ist? Wer war der Vielgeliebte? Nein? Nein? Daniel. Daniel wurde von Gott als Vielgeliebter angesprochen. Und ich lese dazu aus Daniel ab Vers 11. Da kommt ein Engel zu Daniel und Daniel wartet schon lange auf das Eingreifen Gottes. Er war ja in Gefangenschaft, er war unter dem König aufgestiegen, er hat in einem okkulten Umfeld gelebt, aber immer an seinem Gott festgehalten. Und nun kommt der Engel Gottes zu Daniel und sagt, und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, also ein Engelsfürst, kam, um mir zu helfen, und ich wurde dort entbehrlich, bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn noch gilt die Vision für ferne Tage. Und als er in dieser Weise mit mir redete, richtete ich mein Gesicht zur Erde und verstummte. Und dann geht die Geschichte weiter und im Vers 19 sagt er nochmal, und er sprach, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Daniel wird hier als vielgeliebter Mann angesprochen. Damals waren es nur einzelne Auserwählte, die diese Liebe von Gott bekamen. Wir heute sind durch die Gnade Gottes alle geliebte Kinder des Vaters, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir sind die vielgeliebten Männer und Frauen Gottes. Ist uns das bewusst? Sagen Sie doch mal Ihrem Nachbarn, du bist ein vielgeliebter Mann oder eine vielgeliebte Frau Gottes. Ich sage es uns allen zu, auch Ihnen in der hinteren Reihe. Ihr seid viel geliebte Männer und Frauen Gottes. Daniel wartet in dieser Geschichte seit langem auf das Reden des Herrn. Und nun bekommt er die Erklärung dazu, weshalb es so lange gedauert hat. Der Herr musste in der unsichtbaren Welt noch mit dem Fürsten von Persien kämpfen, bis er zu Daniel gelangte. In der unsichtbaren Welt laufen permanent Kämpfe ab. Unsichtbar, aber oft auch für uns spürbar. Ein Grund dafür, weshalb wir manchmal lange auf das Eingreifen Gottes warten, kann ein Kampf in den Himmeln sein. Es gibt ja mehrere Schichten des Himmels, in denen Engel, aber auch Mächte fungieren. Und die Engel sind nicht dazu da, um angebetet zu werden, sondern sie sind da, um uns Kinder Gottes zu behüten und zu bewahren auf unseren Wegen und mit uns zusammen hier das Reich Gottes auf Erden zu bauen. Aber die Gegenseite versucht eben gleichzeitig, den Segen und das Eingreifen Gottes hier auf Erden zu verhindern. Letztlich wird unser Herr siegen. Doch noch hat sein Gegner Macht, er ist der Fürst dieser Welt. Und deshalb braucht es unsere Gebete, um die Siege im Gebet für die unsichtbare Welt vorzubereiten und zu erringen. Wir haben es ja auch schon in mehreren Liedern gesungen. Es ist uns nur oft nicht bewusst, dass das der Alltag für uns Christen ist. Und was sein Hauptziel ist, ist, uns von der Ablehnung Gottes zu überzeugen. Satan will absolut verhindern, dass wir erkennen, wie sehr uns Gott liebt. Und so schürt er permanent Zweifel und Ablehnung und Unruhe in uns. Sollte Gott gesagt haben, liebt er mich wirklich bedingungslos? Straft er mich doch irgendwie? Sind Fragen, die uns in Zeiten fehlender Gebetserhörungen bewegen können. Vielleicht denken wir, weshalb tut Gott denn nichts? Weshalb greift er nicht ein? Doch manchmal liegt es eben, wie bei Daniel, daran, dass wir uns den geistlichen Kämpfen hier wie bei Daniel nicht bewusst sind. Wir kämpfen nie gegen Menschen. An denen wird es uns nur oft sichtbar und bewusst. Wir kämpfen nach Epheser 5 gegen die Mächte und Gewalten in der Finsternis. Und deshalb benötigen wir auch so dringend die gesamte Waffenrüstung Gottes für unseren Dienst. Und dies hat Daniel hier auch erlebt und bekommt es nun vom Herrn erklärt. Der Herr sagt zu ihm durch den Engel, dass er sich nicht zu fürchten braucht. Welch eine Beruhigung für ihn. Und im Heute für uns. Fürchte dich nicht, du Tochter, du Sohn Gottes. Auch das singen wir oft an Weihnachten. Fürchte dich nicht, weil es die Engel verkündet haben. Das galt damals für die Hirten, das gilt heute für uns. Fürchtet euch nicht. Daniel hatte sich entschieden, sein Herz darauf auszurichten, Verständnis zu erlangen, sich von Gott demütigen im Sinne von unterordnen zu lassen. Und deshalb sind Daniels Worte erhört worden und ist der Herr zu ihm gekommen. Das heißt also für uns, dass wir uns fragen dürfen, woran hängt unser Herz? Ist unser Herz ausgerichtet, uns dem Herrn unterzuordnen, nach seinem Verständnis der Dinge zu streben und seinen Willen zu tun? Die logische Folge ist dann, dass der Feind einerseits versucht, unseren Dienst zu verhindern und uns an Gottes Liebe zu uns zweifeln zu lassen. Aber andererseits haben wir die Zusage, dass der Herr unsere Gebete erhören und eingreifen wird. Also fragen wir uns doch immer wieder, worauf ist unser Herz ausgerichtet? Auf wessen Reden hören wir? Wollen wir das Verständnis der Welt und der Menschen oder das von Gott erlangen? In Hosea 4, Vers 6 heißt es, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir hier viel geliebte Töchter und Söhne Gottes sind. Und das ist unabhängig von unseren Umständen. Das ist, weil Gott uns liebt. Wenn wir aus dieser Erkenntnis im Willen des Herrn beten und handeln, wird er uns anrühren und wird er uns stärken. Das ist die Verheißung, die Gott hier gibt, auf unser gottgemäßes Handeln hin. Ich lese noch einmal Vers 19 und nehmen Sie ihn doch ganz persönlich. Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er mit mir redete, wurde ich stark und sagte, mein Herr möge reden, denn du hast mich gestärkt. Hier bekommt nun Daniel diese wundervolle Zusage. Er braucht sich nicht zu fürchten. Im Gegenteil, er darf stark sein, weil der Friede Gottes mit ihm ist. Sind das nicht auch für uns, die heutigen Nachfolger Jesu, wunderbare Ermutigungen? Ist uns bewusst, dass wenn wir den Willen des Herrn erbeten und um sein Verständnis bitten, wir auf jeden Fall gestärkt und befriedet werden? Nicht aus uns heraus, sondern aus den Verheißungen und der Stärke und dem Frieden Gottes. Und in diesem Bewusstsein, in dieser Haltung, in diesem Aufstehen vor Gott als Vielgeliebte des Herrn, werden wir gar nicht anders wollen, als zuzuhören, wenn und was der Herr zu uns redet. Wir werden als Vielgeliebte gestärkt und furchtlos unseren Weg für ihn gehen. Unsere Dienste, unsere Berufungen, das, wo Gott uns hingestellt hat, um in unserem Umfeld sein Reich zu bauen. Sicher nicht so einflussreich wie bei Daniel als Vertreter des Königs, aber doch so wichtig, dass wir da sind für unseren König Jesus und dass durch uns die Liebe Gottes noch in viele weitere Menschen ausgeschüttet wird. So wie es in ihrem Logo heißt. Und dies ist völlig altersunabhängig. Wir sind in jedem Alter berufen, als Vielgeliebte des Herrn seine Liebe weiterzugeben. Und das gilt auch mit 90 Jahren für meinen Paul. Damit durch uns, Gottes Botschafter an Christi Stadt, noch unzählige, vielgeliebte Gottes hinzukommen, die ermutigt und ohne Furcht mit Jesus leben. Wir dürfen leben und beten als die, die auf der Siegerseite stehen und beauftragt sind, Gottes Liebe in diese Welt hineinzubringen. Wenn wir in diesem Bewusstsein beten und dienen, dass Jesus den Sieg für uns schon errungen hat und uns nichts mehr, keine Anfechtung, keine Angst, keine Ablehnung von Gott trennen kann, dann können wir gestärkt und ohne Furcht unseren Auftrag hier auf Erden erfüllen. Bitten wir doch Gott, wenn wir gefühlt wie gegen eine Mauer oder eine Decke anbeten, dass er uns zeigt, was die Hinderungsgründe sind, bis unser Gebet durchbricht. Und wenn es wie bei Daniel an den Mächten der Finsternis liegt, dann lasst uns Jesus Sieg durch sein vergossenes Blut ausrufen und in seinem Namen beten. Denn die Wahrheit ist, wenn wir im Namen Jesu beten, muss jedes Knie sich beugen und jeder Mund bekennen, dass er der Herr ist. Damit stehen wir in unseren Berufungen als vielgeliebte Gottes auf der geschützten Seite und können Gottes Liebe zu den Menschen bringen. Lasst uns ausrichten auf den Herrn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Aber eben nicht aus unserem Verstand heraus und aus unserem Tun für den Herrn, sondern in dem Bewusstsein, dass Gott es schon getan hat und uns zuerst geliebt hat. Dies wusste Daniel tief in seinem Herzen, dass er von Gott viel geliebt ist. Trotz Gefangenschaft, trotz Todesbedrohungen, fern von seiner Heimat und von seiner Familie. Sein sicherer Ort war die Beziehung zu Gott. Theoretisch, vom Kopf her, wissen wir das, dass wir bei Gott nichts leisten müssen und um seine Liebe zu verdienen. Vom Kopf wissen wir es, dass wenn wir es für ihn tun, nicht unser Tun ausreicht, sondern seine Rettung. Und die Gefahr ist, dass wir genauso gesetzlich werden wie diese Pharisäer und die Israeliten im Alten Bund, immer in der Hoffnung, dass es irgendwie für die Ewigkeit ausreicht. Viele schaffen es bis heute nicht, auch nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden dieser Schrift, ihre Nächsten zu lieben, wie von Gott geboten. Denn lieben müssen funktioniert nicht. Das führt in den religiösen Burnout oder in Bitterkeit, weil unser eigenes Tun nie dafür reichen wird. Nein, wir dürfen aus einer komplett anderen Sicht lernen, Gott, uns und den Nächsten zu lieben. In Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist der Schlüssel, dass wir lieben können, weil Jesus Christus uns zuerst geliebt hat. Er hat für uns aus Liebe alles vollbracht. Dieser Ausruf von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, ist die alles entscheidende Aussage, wie wir unseren Glauben und unsere Heilsgewissheit leben können und wie wir Gott und den Nächsten und uns lieben können. Wenn wir in der Tiefe unseres Herzens verstehen, dass Jesus für uns aus Liebe alles vollbracht hat, alle Schuld auf sich genommen hat, für all unsere Unvergebenheiten, Bitterkeit, Krankheiten, Gebundenheiten bezahlt hat, es ist erledigt, dann können wir aufatmen und uns entspannen. Weil Jesus seinen Vater geliebt hat, hat er sich für uns ans Kreuz schlagen lassen. Weil der Vater uns so liebt, hat er zugelassen, dass sein Sohn am Kreuz geopfert wurde. Weil die beiden und der Heilige Geist uns so sehr lieben und wir in Folge daran an unserer Liebe zu ihm zu erkennen sein dürfen. Aber eben ganz entscheidend erst als Folge. Nicht aus Anstrengung, sondern als Veränderung in uns. Je mehr wir diese bedingungslose Liebe von Jesus annehmen und verinnerlichen, desto weniger ist es ein Tun müssen zu lieben, sondern ein Sein, ein Lebensstil der Liebe Gottes in uns. Wir haben den Auftrag, Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Aber wenn sie nicht in uns ist, wie sollen wir dann andere damit berühren? Und es geht immer mehr in dem Maß, wie wir seine Liebe für uns erkennen, uns von ihm lieben lassen und dann eben in der Folge fähig werden, andere zu lieben. Wir wissen, nur in dem Maß, wie ich mich selber liebe, kann ich andere lieben. Jahrzehnte haben wir gehört, liebe deinen Nächsten, aber das wie dich selbst ist irgendwie untergegangen. Selbstliebe wurde unterbunden mit der Warnung, nicht selbstsüchtig zu sein. Die letzten Jahre hat sich dann im Gegenteil als Folge die oft beziehungszerstörende Selbstverwirklichung durchgesetzt. Von nur für den Nächsten zum Ich, nur ich. Aber genau das will Gott nicht, denn er hat uns auf Beziehung hin geschaffen. Ups, meine Seite. Sein Herzenswunsch ist es, dass wir seine Liebe so tief erkennen, sein Opfer aus Liebe in Jesus für uns, dass wir dadurch fähig werden, unseren Liebeswert zu erfassen und daraus andere lieben. So wie Daniel seinen fremden König, die fremde Kultur anerkannt hat und dem Bewusstsein der Führung Gottes sich ihr unterstellt hat. Er hat verstanden, was es heißt, Gott sich selbst und den Nächsten zu lieben. Das hat ihn zu einem vielgeliebten Mann Gottes gemacht. Das war auch bei Daniel ein Veränderungsprozess, diese göttliche Liebe anzunehmen und umzusetzen. In manchen Bereichen kann dies ein lebenslanger Prozess sein. Ich habe auch bei mir immer wieder schmerzhaft erlebt, was ich in meiner Kindheit nicht gelernt habe, muss ich mühevoll nachtrainieren. Und das heißt, nur in dem Maß, wie ich Liebe als Kind erlebt habe, zum Beispiel die Liebe des Vaters, kann ich sie ihm heute leben. Alles andere dürfen wir mit Gottes Hilfe nachtrainieren, weil er will, dass wir mehr und mehr aus ihm heraus leben. Und so für Menschen, die ihn noch nicht kennen, liebenswerte Vorbilder werden. Wollen wir das? Und was benötigen wir dazu? Wir benötigen das Wissen und die Herzenshaltung und den Glauben, dass wir bedingungslos geliebt sind. Auch wenn mein Verstand, meine Seele und mein Körper noch etwas anderes ausdrücken oder gelernt haben, wir sind von Gott bedingungslos geliebt. Können Sie das annehmen? Kommt da ein Amen oder eher ein, naja, wenn ich so manches an meinem Leben denke, ich weiß nicht, und wenn ich an meine Umstände denke, was geht Ihnen im Kopf vor? Matthias hat vorher aus Römer 8 zitiert. Und da steht im Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis unter denen, die in Christus Jesus sind. Also, bei wem gibt es keine Verdammnis? Bei niemandem von uns, weil wir in Christus Jesus sind. Auch wenn wir das oft nicht glauben. Gott sagt es über uns. Es gibt nun keine Verdammnis, weil du in Christus Jesus bist. Was hat Paulus als Pharisäer nicht alles ausprobiert und sich an die Hunderte von Gesetzen gehalten, dass es bei Gott hoffentlich ausreicht? Das ist Religion. Sogar Christen hat er umbringen lassen. Aber erst als ihm die Liebe Jesus in Person begegnet ist, hat er die Gnade Gottes verstanden und annehmen können. Sogar wenn Sünde in unserem Leben ist, wenn wir mit uns und unseren Mitmenschen lieblos umgehen, gibt es dennoch keine Verdammnis unter denen, die in Christus Jesus sind. Denn Jesus hat in seiner Liebe schon für alles geopfert und für alles bezahlt. Wir brauchen und können nichts mehr dazu beitragen. Und wenn der Ankläger, Satan, kommt und uns alle unsere Verfehlungen aufzählt und aufzeigt, was wir eben nicht gut gemacht haben, wo wir eben nicht geliebt haben, und er uns einreden will, dass es nicht reicht, da dürfen wir uns durch Jesu, es ist vollbracht, für gerecht und geliebt erklären. Auf der Grundlage dessen, dass Jesus alles bezahlt hat und wir einfach in Liebe zu ihm kommen dürfen. Und so wird es ein leichtes, unsere Schuld zu bekennen, dass die Beziehung zu Jesus wieder ins Reine kommt. Nicht, weil Jesus das braucht. Er rechnet uns Sünde nicht mehr an, sondern weil wir das brauchen, dass keine Kluft zwischen Gott und uns aufgebaut wird. Der Heilige Geist wurde uns gesandt und wohnt in uns, und deshalb können wir dies immer wieder neu leben. Er ist der Erinnerer und er erinnert uns dran, dass Jesus alle Verdammnis von uns genommen hat, dass wir gerecht gemacht sind durch das vollkommene Werk Christi, ohne unsere Werke. Und das ist die befreiende Botschaft des Evangeliums. Die muss unter die Leute, die müssen die Menschen hören. Und wenn wir in diesem Bewusstsein und in dieser Sicherheit und dieser Annahme vor Gottes Thron kommen, können wir ganz anders beten und bitten. Eben nicht mehr als Sünder, nicht mehr als Opfer, sondern als begnadigte und geliebte Kinder Gottes. In diesem Römerbrief Kapitel 8 geht es weiter und heißt: Gott hat uns mit Jesus alles geschenkt. Also was wir geschenkt bekommen, müssen wir nichts dafür tun. Er hat stellvertretend alles bezahlt. Er hat schon am Kreuz alles vollbracht und überwunden, was uns wirklich schaden könnte. Christus ist gestorben und auferweckt und verherrlicht für uns. Das ist Evangelium pur. Das ist die frohe Botschaft überhaupt. Und deshalb können wir im Vertrauen als seine Kinder sagen: Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand, nicht mal wir selber, die wir uns immer wieder anklagen, verurteilen und lieblos mit uns selber umgehen. Niemand kann gegen uns sein. Aus der himmlischen Sichtweise heraus können wir im Herzen Gewissheit erlangen, dass es nichts gibt, was uns von Gottes Liebe scheidet. Ja, es gibt Bedrängnis, es gibt Angst, es gibt Verfolgung, es gibt Blöße und Hungersnot in dieser Welt. Das verheimlicht Paulus nicht und tut so, wie wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre, wenn wir Jesus haben. Nein, wir erleben diese Dinge heute auch, wie Daniel damals. Nur, mit welcher Haltung tun wir dies? Als Opfer? Das wäre falsch, denn Jesus hat sich schon für uns geopfert. Nein, wir dürfen aufstehen wie Daniel. Es heißt, wir sollen als Überwinder widerstehen. In der Gewissheit, was Jesus für uns getan hat und wer wir bei ihm sind. Es heißt hier sogar, wir sind mehr als Überwinder. Nicht durch uns, nicht durch unsere Kraft, sondern durch den, der uns zuerst geliebt hat. Welch ein Vorrecht. Und weil Paulus das verstanden hat und verinnerlicht hat, kann er in aller Gewissheit verkünden, dass es nun nichts mehr gibt, was uns von Gottes Liebe trennt. Bei Daniel damals im Alten Bund gab es das noch. Da mussten sie noch opfern, um Gott gnädig zu stimmen. Und nur Einzelne hatten das Vorrecht, dass Gott zu ihnen kam. Wir haben in dem Opfer Jesu die bedingungslose Liebe Gottes im neuen Bund empfangen. Diese Gewissheit wird uns in eine neue Ruhe führen, die uns als Überwinder leben lässt, die uns Liebesgrenzen überwinden lässt, auch zu unseren Nächsten, mit denen wir bisher gar nicht können. Die uns vergeben lässt bei uns und anderen, wo wir lieblos miteinander umgehen. Die uns umkehren lässt hin zur Liebe Gottes, wenn wir gesündigt haben. Die uns in der Gewissheit leben lässt, dass diese Liebe ausreicht, hier und bis in alle Ewigkeit. Liebe ist Jesus in Person. Er ist es, der uns dazu befähigt, das Gebot der Liebe zu leben. Und in diesem Sinn bitte ich, lasst uns selber unseren Nächsten und unseren Gott lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen.